Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, fünf spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus auf der Invest in Stuttgart. Herzlich willkommen. Ja, Lars Sebastian, ganz neue Erfahrung hier, ne? Mal vor Publikum. Das ist was ganz anderes als bei dir. Ganz anderes als bei dir im Kinderzimmer, Sebastian, oder? Ja,
ja. Bei meinen Eltern im Dorf.
Genau. Ja, genau.
Auch mir fehlt mein Stift. Ich habe meinen Stift vergessen.
Du solltest ihn noch mitbringen. Ich habe dich doch gestern noch erinnert.
Ja.
Aber Lars, ich glaube, für dich ist das auch was ganz Besonderes, weil ich meine, hey, alleine in der ersten Reihe sitzen mehr Menschen, als in Glücksburg Leute wohnen, oder?
Ja, zumindest außerhalb der Feriensaison stimmt das ja. Aber genau die Leute, die wir auch freuen, immer uns, die mögen wir gerne empfangen in Glücksburg. Glücksburg, Juni, Juli, August, kommen Sie vorbei. Wunderbar. Und mich treffen Sie dort auch.
Das ist schön. Wow.
War der Auftrag, den ich mitbekommen habe aus dem Touristenverein.
Ich hoffe, du hast ein Affiliate-Programm mit Glücksburg. Aber weg von Glücksburg hin zu unseren Themen. Wir sprechen heute über die Frage, ob die Bullenrallye, die in dieser Woche stattgefunden hat, ob die tatsächlich nachhaltig ist und der Bullenmarkt wieder so richtig schön ins Laufen kommt oder ob wir möglicherweise in eine große Bullenfalle hineinlaufen. Dann haben wir drei jeweils eine Goldaktie oder einen Goldwert mitgebracht, den wir gemeinsam besprechen möchten. Die beste Goldaktie, welche ist es? Dann haben wir die jeweils beste Aktie aus dem Stoxx 50 mitgebracht. Ja, auch da drei unterschiedliche Meinungen. Wir werden über einen ETF sprechen, der auf jeden Fall, ja, vielleicht nicht auf jeden Fall, aber mit einer, sagen wir mal, relativ hohen Wahrscheinlichkeit Potenzial in den nächsten 12 Monaten hat, 50% Rendite zu erzielen. Und das Thema Nummer 5, das ist halt unsere Überraschung, da ist dann die Publikumsbeteiligung gefragt. Ich werde jetzt noch nicht verraten, worum es geht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Und jetzt rein ins Thema Nummer 1. Sebastian, traditionellerweise übernimmst du den Kontext.
Der Kontext. Ich dachte, du stellst Fragen.
Was also, ist der Kontext?
Der Kontext ist, wir hatten ja gestern, und deswegen ist es ja so perfekt, dass wir heute hier live aufnehmen, ja eine Entspannungssituation bekommen. Das heißt, Straße von Hormuz ist wieder offen, die Börsen haben gefeiert, die Ölmärkte sind gefallen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das werden wir jetzt auch gleich hier diskutieren, sehen wir jetzt weitere Allzeithochs bis zum Jahresende? Das heißt, kommt jetzt die große Bullenrallye? Oder ist das alles ein Fehlsignal? Sehen wir eine große Bullenfalle? Weil gerade die Inflation vielleicht zurückkommen könnte, weil vielleicht andere Punkte noch reinkommen könnten, die negativ sind. Das ist so der Kontext des ersten Themas.
Und was ist dein Statement?
Wir sehen definitiv weitere Allzeithochs. Also ich bin super, super positiv gestimmt für den Rest des Jahres, weil wir eine Menge an Liquidität in den Markt reinbekommen, die Börsen anschieben wird. Also ich bin Team Bulle.
Okay, und das gilt sowohl für den Aktienmarkt als auch für andere Assetklassen? Oder würdest du das auf bestimmte Teilmärkte des Aktienmarktes fokussieren?
Ich würde es auf jeden Fall fokussieren auf die USA. Ich sehe es auch in Europa, ich sehe es auch in den Schwellenländern. Ich sehe auch, wenn meine Liquiditätsthese so aufgeht, also dass wir mehr Geld reinbekommen, dass die amerikanische Notenbank, die Fed, die macht ja momentan so eine Art Stealth QE, das heißt so eine Art verdecktes Anleihenkaufprogramm. Das sieht man relativ gut, wenn man einfach mal in die Fed-Bilanz reinschaut. Jetzt kommt der Nerd wieder durch. Und dann erkennt man natürlich, wie viel Anleihen die aufgekauft haben seit Dezember. Das heißt, die stopfen Liquidität rein. Und dann hatten wir, ich hatte es im letzten Podcast gesagt, ja auch noch eine massive Deregulierung im Banken. Sektor, das wird nochmal eine Billion Dollar freisetzen. Also das hebt nicht nur Aktien, das hebt natürlich auch dann Bitcoin und das ist natürlich bei so einer Schwemme auch positiv für die Edelmetalle. Also, aber Schwankungen werden bleiben wie immer, das ist klar. Also wir müssen uns auf Volatilität einstellen.
Also unter erhöhter Vola weiter neuer Allzeithoch, der Bullenmarkt bleibt intakt. Okay, Statement das verstanden.
Du taumelst zu dem Berg hoch, wenn du ein bisschen was getrunken hast, weißt du?
Okay. Lars, wie siehst du es?
Kurze Unterbrechung, aber mit wichtiger Durchsage, denn Lars, Timo und ich sind wieder für den Finfluencer Award nominiert. Letztes Jahr haben wir den Preis dank eurer Hilfe gewonnen und dieses Jahr geht es natürlich um die Ehre und die Titelverteidigung. Das heißt, stimmt bitte für uns ab. Den Link findet ihr unten in den Shownotes, dauert nur 2 Minuten. Und wenn ihr mir noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann stimmt auch für mich ab. Ich bin selbst in einer Extra-Kategorie nominiert und ich will natürlich auch den Preis gewinnen. Also danke schon mal an alle, die mithelfen. Und jetzt geht's auch schon weiter.
Ich wünschte, ich könnte Sebastian widersprechen und ich werde noch Gelegenheit dazu bekommen. Aber in dem Punkt nicht. Insbesondere, weil, Sebastian hat es am Ende eben noch angedeutet, die ESLR, also Enhanced Supplement Leverage, Enhanced halt einfach nur erweitert, Ratio. Das heißt also, diese geringeren Eigenkapitalvorschriften, die die US-Banken jetzt haben, Sebastian hat es gesagt, bis zu 1 Billion. Wir werden erst im Nachhinein immer in etwa zum Quartalsende wissen, wie viel es dann tatsächlich gewesen ist. Die ist aber am 1. April in Kraft getreten. Und wenn man sich den Chart anschaut, wir haben am 31. März eine Gegenbewegung gesehen und seitdem, und es hatte ja den Eindruck, als sei das völlig unabhängig von den Nachrichten passiert, ist der Markt nur noch gestiegen, insbesondere der US-Markt. 11 positive Handelstage und ich denke schon, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Ich bin also auch bullish. Ich glaube, dass Software zumindest mal eine deutliche Gegenbewegung erfahren kann. Ich glaube weiterhin, dass Rohstoffe davon profitieren. Ich glaube, der Blockchain-Sektor inklusive Krypto wird davon profitieren. Ich möchte allerdings auch sagen, gerade weil wir mit dieser Stimmung jetzt ins Wochenende gegangen sind, sollte über das Wochenende jetzt nichts Dramatisches passieren und wir Montagmorgen mit einer Kurslücke eröffnen, dann ist es wahrscheinlich genau die Euphorie, die hier am Wochenende dazu geführt hat. Also Montagmorgen mit einer Kurslücke, das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt.
Nach oben oder unten?
Eine Kurslücke zur Oberseite würde ich am Montag zumindest mal nicht kaufen. Auch diese Rallye wird Korrekturen und Konsolidierung mit sich bringen. Und das, ich habe noch nie, und ich bin ja schon ein paar Jährchen an der Börse, ich habe noch nie erlebt, dass der Markt so schnell von überverkauft zu, zumindest mal unter technischen Indikatoren, überkauft gestiegen ist. Also, Sütche und die Einstiegsgelegenheiten werden kommen.
Ich werde gleich noch mal ein bisschen Advocatus Diaboli spielen, aber an dieser Stelle möchte ich einmal kurz unser Publikum hier in Stuttgart mit reinholen. Vielleicht einmal per Handzeichen. Wer ist Team Bulle? Okay, ich würde sagen, das ist ja schon gut die Hälfte, knapp die, ein bisschen drüber vielleicht. Wer ist Team Bär? Es wird weiter nach unten gehen. Oh, das ist noch nicht wenig. Wow, okay. Ich spiele jetzt ein bisschen
Hallo, was ist die dritte Richtung am Markt? Seitwärts?
Wer ist Team Seitwärts? Passiert gar nichts. Ah ja, überwiegen auf jeden Fall die Bären. Okay, Team Seitwärts.
Bullen.
Ich werde versuchen, das jetzt noch mal zu challengen. Also, was ihr ja sagt, ist, es kommt Liquidität in den Markt über die Deregulierung der Banken oder beziehungsweise, ja, Deregulierung kann man das nicht nennen, über die Lockerung der Eigenkapitalvorschriften. Genau. Und das ist sowas wie eine verdeckte Zinssenkung. Also das, was jetzt das Fed-Watch-Tool vorgibt, bis Ende des Jahres mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-60% kommt überhaupt eine Zinssenkung in den USA. Das kann man jetzt getrost ignorieren, ist das richtig?
Richtig. Bist du?
Ja, nein, man kann es ignorieren und ich glaube, es ist auch nicht mehr der entscheidende Faktor. Also das wird sich natürlich ändern und das musste der Markt einpreisen vorübergehend, weil die Inflation deutlich gestiegen wäre, wenn wir im Juni, Juli noch maximale Eskalation hätten. Haben wir nicht und wir haben diesen Zeitpunkt der maximalen Eskalation hinter uns. Also von daher, ja, der Effekt ist ähnlich.
Sebastian, ist das tatsächlich richtig? Siehst du das auch so, dass dieser Zeitpunkt der maximalen Eskalation im Iran, dass das wirklich vorbei ist oder gibt es dort noch Restrisiken?
Restrisiken gibt es immer. Das heißt, wir könnten jetzt am Wochenende auch wieder einen Truth bekommen von Donald Trump, dass es nicht so läuft. Aber ich war ja immer positiv gestimmt. Also Lars war ja auch positiv gestimmt. Ich würde sagen, wir sind über den Berg, aber es kann noch ein bisschen holprig werden. Aber ich finde, wir sind jetzt so, als ich hergefahren bin hier nach Stuttgart, da war im Radio so Lars Klingbeil und er warnt jetzt, weil das Kerosin geht aus und so weiter und so fort. Du siehst aber jetzt schon, deswegen bin ich heute früh extra aufgestanden, dass ich noch um 7 Uhr Hedgefonds Research lesen konnte. Du siehst, wie jetzt in der Straße von Hormuz schon die Tanker beladen werden, die in 2 bis 3 Wochen hier sind. Das heißt, jetzt, wo du fast so den Höhepunkt hast, wo viele sagen, wird uns vielleicht Benzin ausgehen oder Kerosin oder Diesel und dies und jenes, beruhigt sich eigentlich am anderen Ende die Sache schon wieder. Also ich würde sagen, wir sind da über den Berg. Klar, kann es noch ein bisschen wackeliger werden. Aber was mich auch positiv stimmt, ist, die Stimmung unter Investoren ist ja super negativ. Also Lars hat es ja angedeutet. Du hast ja bei Großinvestoren kaum Investoren, die drin sind.
Aber was ist denn mit den Folgeschäden, die jetzt durch diese vorübergehende Schließung der Straße von Hormuz entstanden sind. Also das heißt, die Versicherungen für die Schiffe, das wird ja hochgehen. Das ist ja jetzt einfach auch viel gefährlicher, dort jetzt durchzufahren. Da muss man möglicherweise auch noch Geldzahlungen an den Iran leisten oder wer auch immer da Geld empfängt und die Kontrolle über die Straße hat. Also ich meine, kann man das jetzt einfach so wegwischen? Ich meine, sind diese Effekte schon komplett angekommen in der Wirtschaft?
Also ich glaube, es ist zu 100% egal. Das heißt also, die Börse muss Klarheit haben. Und jetzt hat sie Klarheit und sie kann relativ genau, man kann das ja dann, wenn wir über Produktionsmittel reden oder wir haben lange über Helium gesprochen und die Versorgung, sie kann genau sagen, da wird es möglicherweise eine Delle geben, das können wir einordnen. Die Börse ist nicht ein Ort, wo es immer dann gut läuft, wenn die Sonne scheint, sondern die Börse ist immer dann ein ziemlich sicherer Ort, wenn sie ihre Risiken kennt und wenn sie die einpreisen kann. Hm. Und das haben wir. Und deswegen denke ich, und ganz ehrlich, es ist auch kein Ort für Ethik und Moral. Also, ob dann das iranische Regime daraus gestärkt hervorgeht oder ob der Iran dann jetzt das Geld verdienen wird, es muss irgendwelche finanziellen Zugeständnisse geben, mit dem dann möglicherweise es möglich ist, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder der Fall sein wird, dass die Bevölkerung darunter leidet. Es ist etwas, was uns sicherlich beschäftigt, was aber an der Börse gar keine Rolle spielt.
Mhm. Ja, oder um es mit den Worten von Robert Halver nochmal zu sagen, die Börse ist ein kalter Christ. Ne? Also, ja,
ja,
ist eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Aber ja, das muss man so anerkennen. Ich schließe jetzt das Thema einfach ab, weil ich glaube, es ist klar geworden, also wie ihr die Situation beurteilt. Lars, du hast eben schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, in welchen Sektoren du da das größte Potenzial siehst, Software, Rebound zumindest mal. Ist denn das auch so, dass du sagen würdest, dass die Amerikaner, die ja jetzt zuletzt auch besonders gut gelaufen sind, gegenüber den Europäern oder auch den asiatischen Indizes einen Vorteil haben, also der Aktienmarkt?
Gegenüber den Europäern haben sie, glaube ich, einen strategischen Vorteil, weil die Inflationserwartungen in den USA schneller wieder sinken als bei uns. Gegenüber den Asiaten, da muss man ein bisschen unterscheiden. Südkorea wird dann wahrscheinlich, Südkorea war jetzt ein klarer Risk-on-Aktienmarkt, wird wieder gut laufen. Ich glaube, Halbleiter werden gut laufen. Davon profitieren auch viele asiatische Märkte. Und ich bin leider nicht reingekommen, aber schön, dass du darauf hinweist. Der Nikkei, der wird meines Erachtens auch gut laufen. Der sieht rein charttechnisch exzellent aus.
Das war jetzt keine Schadenfreude.
Nee, das habe ich auch nicht empfunden.
Ja. Sebastian, was glaubst du, die Europäer, DAX, CAC 40, Eurostoxx 50, kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen, haben wir ein bisschen stärker gelitten zuletzt. Mhm. Dort das größere Rebound-Potenzial oder bist du auch Team Lars?
Also ich sehe in den Schwellenländern mehr Rebound-Potenzial. Ich sehe aber auch in Europa deutliches Erholungspotenzial. Vor allem, ich finde, ein Aspekt kommt noch nicht zum Tragen. Also wir fokussieren uns gerade auf das Ende des Iran-Kriegs, was ja aktuell das Wichtigste ist.
Ja.
Aber wir haben ja auch noch die ganzen Handelsabkommen, die jetzt so langsam reinkommen, die Europa abgeschlossen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es Europa auch noch mal Rückenwind gibt. Sicherlich nicht morgen. Aber das wird sicherlich noch ein Deep-Dive-Thema werden bei uns im Podcast, weil wir haben ja Mercosur, wir haben Abkommen mit Indien. Also da sehe ich die europäische Wirtschaft noch mal mit einem Rückenwind, der kommen wird.
Aber wir haben auch das Thema, Jamie Dimon von JP Morgan hat es ja angesprochen. Ich glaube, er hat von nicht Rats, sondern Cockroaches gesprochen.
Kakerlaken
im Private Credit System. Also das ist vielleicht auch etwas, was wir in den nächsten Wochen in unserer Podcast-Ausgabe dann nochmal ein bisschen tiefer thematisieren, wenn wir denn dann wieder ein bisschen mehr Zeit haben, nicht wahr? Also gehen wir jetzt rüber zu Thema Nummer 2. Gold. Da muss man eigentlich mit Sebastian anfangen. Also die beste Goldaktie. Sebastian, was hast du uns da Feines mitgebracht?
Ich dachte, du machst mir am Ende, weil ich habe sogar die spekulativste dabei.
Ja, aber das ist doch gut.
Das ist gut.
Mal mit.
Also ich habe eine dabei, ich bin noch nicht investiert. Ich schleiche um die Aktie gerade herum. Die Älteren kennen sie vielleicht von früher. Sie hieß mal Silver Standard Resources, heißt mittlerweile SSR Mining. Steht zwar Silber im Titel, produziert aber viel Gold. Sie produzieren auch Silber. Ist ein kanadischer Wert, das heißt, die haben Minen in Kanada, in USA, in Argentinien und in der Türkei. Sind vor 2 Jahren unter die Räder gekommen, weil die türkische Mine durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Das heißt, über Nacht ist da großer Teil des Umsatzes weggebrochen. Und das Management, muss ich sagen, hat aber dann wirklich eine Meisterleistung vollbracht, indem man das wieder kompensieren konnte in den letzten 2 Jahren über andere Minen. hat ein KGV von 6, hat einen positiven Free Cash Flow, ist natürlich ein spekulativerer Wert, sage ich gleich ganz ehrlich dazu.
Darf ich da direkt fragen, welche Market Cap, also welche
Größe? 6 Milliarden Dollar.
6 Milliarden.
Also okay. Ist jetzt kein Penny Stock,
ja.
Ist schon genug Liquidität, ja. Drin, aber hat schon einen gewissen Hebel auf den Goldpreis und auf den Silberpreis, ist aber zumindest, das ist ja mir als Investor immer wichtig, gerade bei Minen, dass wir jetzt nicht irgendwo in super riskanten politischen Gebieten sind. Das heißt, viele Penny-Stocks, also so kleine Werte, die haben natürlich die Fantasie, weil man sagt, okay, in Afrika, da wird irgendwo was gesucht. Aber du hast natürlich neben dem Risiko, dass du was findest, noch das politische Risiko, dass es vielleicht dir weggenommen wird. Mhm. Und da haben wir zumindest mit Argentinien, mit Kanada, mit USA das schon mal ausgeschlossen. Also ist auch, wenn man so die Junior-Goldminen anschaut, mit so einem Performance-Sieger der letzten Monate, hat also den Goldpreisanstieg gut mitgenommen und ist deswegen so mein Favorit momentan, neben einem breit gestreuten ETF, wo ich gucke, dass ich dann einen Einstieg hinkriege.
Also um das mal so einzuordnen, 6 Milliarden Market Cap, ne, Lars?
Da wäre ja, das andere Hobby kann nicht Bungee-Jumping sein, wenn das jetzt schon spekulativ ist.
Okay, nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, also in der Größenordnung wäre man ja eigentlich schon im MDAX oder vielleicht sogar im DAX. Ne? Also
das leider, muss schon, man sagen, oder?
Ja, leider. Ja, genau. Also das heißt, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht ultra, ultra, ultra klein, aber halt im Vergleich zu anderen Goldaktien ist das halt von der Marke
deutlich natürlich.
Deutlich also kleiner, ja. Du hast gestern, Sebastian, bei Axino einen Vortrag gehalten, und zwar über Silber. Lass uns doch mal in Kurzform. Gold und Silber für die nächsten Monate. Hast du da irgendwie Kursziele, die du ausrufen wollen würdest hier?
Ja, ich habe ja gestern ein Kursziel ausgerufen für die nächsten 7 Jahre, also gerade was Silber angeht.
Für sieben
Jahren kann ich mir gut vorstellen, 300-400 Dollar. Was ich jetzt sagen kann, ist, ich sage, die Bodenbildung bei Gold und Silber ist abgeschlossen. Also wenn ich mir das so angucke, was wir an Korrekturtiefs hatten, wir hatten das ja im Podcast besprochen, gerade bei Silber die Fahnenstange, heftig abverkauft, dann Erholung. Dann hatten wir vor 2 Wochen diesen Montag, wo Donald Trump am Wochenende wieder gesagt hat, Volleskalation, dann haben die Börsen mit einem Gap nach unten, also eine Abwärtslücke aufgemacht. Silber wurde nochmal auf 60 Dollar und tiefer gedrückt, wurde auch wieder gekauft. Mhm. Und sowohl bei Gold als auch Silber, sage ich, da ist auf jeden Fall ein Boden drin. Und ich bin positiv gestimmt, dass es auf jeden Fall entsprechend weitergeht. Aber ich hoffe nicht, dass wir die starken Anstiege bekommen der letzten Monate, weil das würde wieder bedeuten, zu viel Euphorie, nächste Fahnenstange, heftiger Abverkauf. Ja. Also gemächlich wäre mir lieber.
Also falls Sie es nicht wissen, wir haben eine App, die heißt Buy the Dip. Da werde ich in der nächsten Woche ein Kursziel machen für Silber auf Sicht des nächsten. Hier sitzen auch noch ältere Leute. Was sollen die denn mit Kurszielen in 7 Jahren anfangen? Und da meine ich mich jetzt auch. Meine Güte, ja, in 7 Jahren wird es wohl höher stehen.
Nicht
da hast
höher,
du dich aber weit höher, aus dem Fenster höher. Gelehnt. Ja, das ist natürlich zu lang für mich.
Okay,
wahrscheinlich.
Dann, was ist dein Kursziel für nächste Woche?
Und was ist mit Metaplanet?
Fragen.
Jetzt kriegt das hier von allen Seiten. Ne? Nee, aber mach mal ernsthaft. Hättest du ein Kursziel für eine kürzere Frist? 6 Monate, irgendwie sowas in der Richtung?
Nein, bis Jahresende. Aber das machen wir nächste Woche. Wir haben eh schon ein kurzes, knappes Programm hier. Höher. Ich habe gestern den Daumen gehoben für höhere Kurse. Das ist ehrlicherweise ein bisschen indifferente Aussage. Und das ist aber schon eine ganze Menge. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Fahnenstangen in Silber abverkauft wurden, dann gab es zumindest mal seit Mitte der 80er Jahre in den folgenden 24 Monaten nie wieder Allzeithochs. Also dass wir überhaupt sagen, es könnte hier in Richtung 130, 140 Dollar steigen, damit stellen wir uns schon klar gegen die Statistik. Das ist quasi schon super bullish.
Okay, also sowohl bei Gold als auch bei Silber neue Hochs?
Bei Gold würde ich sagen, ja, aber bei Gold würde ich sagen, war das keine Fahnenstange, sondern eine reguläre Korrektur, die wir gesehen haben.
Ja, okay. Und würdest du auch sagen, wie Sebastian, dass der Boden jetzt tatsächlich in beiden Assets gefunden ist und dass man jetzt tatsächlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das sich wirklich auf der Oberseite dann auflöst? Oder muss man nochmal mit einem neuen Tief rechnen?
Wahrscheinlichkeit. Die Börse ist nun mal ein Platz für Wahrscheinlichkeiten und wir haben jetzt einfach rein charttechnisch die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Boden drin ist. Und das wird bedeuten, dass, je nachdem, welche Statistik wir heranziehen, wir eben zu 70-75% keine neuen Tiefs sehen. Aber für mich ist Börse auch, zumindest im aktiven Handel, immer wenn dann, wenn ich mich irre, und das wird locker in 20-25% aller Fälle so passieren, dann lasse ich mich entsprechend aus Position noch ausstoppen.
Aber trotzdem, ich finde das super, super spannend. Woran machst du das fest? Also für diejenigen, die jetzt wirklich sagen, okay, also wie kriegt der Lars das hin, dann sozusagen, oder auch du, Sebastian, so eine Aussage zu treffen? Wahrscheinlichkeit haben wir den Boden drin. Anhand welcher Indikatoren oder anhand welcher Kann man das festmachen?
Das kann man. Die Antwort darauf ist aber, man muss sich mit Charttechnik befassen. Das ist keine, ich habe gestern im Vortrag gesagt, man braucht keinen IQ von 160 dafür. Das ist ein Handwerk, das kann man erlernen.
Vorteil für dich?
Da hat er recht. Da hat er recht. Wie im Vortrag gestern aufgefallen ist und meine Frau hat es durch besonders lauten Applaus bestätigt, gibt es wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht kann. Also ja, ist mir auch schon aufgefallen in den letzten 54 Jahren. Das muss man erlernen. Das ist aber auch nicht, leg hier die Linie an und dann machst du hier eine Unterstützung und dann fertig. Sondern du musst dich damit ein bisschen länger beschäftigen und das ist mühsam vielleicht. Aber man kann ja auch einfach unseren Aussagen folgen. Das ist weniger mühsam.
Ich bleibe hartnäckig und werde versuchen, dir in der nächsten Woche nochmal einen Indikator aus dem Kreuz zu leiern. Aber jetzt leiere ich dir erstmal deinen Goldtitel.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich nicht der spektakuläre Teil, weil ich da mit den Lesern der Rendite-Spezialisten investiert bin in Royal Gold. Und für mich ist das eine super Story. Haben deshalb etwas underperformed zwischendurch, weil sie eine große Übernahme gemacht haben, Sandstorm Mining. Und die Börse hat halt gesagt, naja, wenn du Fremdkapital aufnimmst und dann die Zinsen steigen, dann ist das natürlich negativ. Nun haben sie allerdings weit vor ihrem Zeitplan mehr als die Hälfte dessen, was sie an Fremdkapital aufgenommen haben, bereits zurückgezahlt. Das war der Plan. In 2 bis 4 Jahren wollen wir diese gesamte Übernahme, die wir hier gestemmt haben, das Fremdkapital zurückzahlen. Und jetzt haben sie nicht mal ein Jahr gebraucht für die Hälfte. Das liegt natürlich beim Streamer auch daran, dass wir so hohe Goldkurse hatten. Und ich glaube, spätestens dann, wenn wir uns in den nächsten Monaten dem Punkt nähern, wo diese gesamte Übernahme dann gestemmt ist und die trägt erheblich zum Cashflow bei, spätestens dann wird auffallen, dass die Aktie ungefähr halb so hoch bewertet ist wie ein anderer Streamer, in dem ich investiert bin, nämlich Wheaton. Und dann wird recht offensichtlich, dass es dafür keinen Grund gibt, die Aktie zu bewerten.
Entschuldigung, hast du die beide im Langfristportfolio mit den Renditespezialisten oder sind die eher in einem aktiven?
Die Wheaton haben wir schon seit Ewigkeiten im Langfristportfolio. Die Royal Gold ist im sogenannten Zukunftsdepot Plus. Das sind Werte, die ich Monate und Jahre behalte, die ich aber dann zum Beispiel in der Fahnenstange auch wieder verkaufen würde.
Ah, okay, alles klar, ist verstanden. Ja, dann, ich habe den langweiligsten Wert, ehrlicherweise. Der wird jetzt hier niemanden in Stuttgart wahrscheinlich von den Sitzen reißen. Ich habe die Eneco Eagles mitgebracht. Das ist halt irgendwie im Goldbereich ein Standardwert. Ein Klassiker, relative Stärke gegenüber anderen Aktien aus diesem Bereich, also zumindest mal in den letzten 2-3 Jahren aufgewiesen. Also wirklich ein wunderschöner Aufwärtstrend, der jetzt halt auch in der Goldkorrektur deutlich zurückgekommen ist. Aber aus meiner Sicht gab es jetzt auch tatsächlich gerade in dieser Woche ein ganz okayes Chance-Risiko-Verhältnis, also dass man zumindest sich ein gutes Setup dort aufbauen konnte mit einer klaren Begrenzung nach unten und also auch mit einem klaren Kursziel nach oben. Und die Strecke nach oben aus meiner Sicht, also zu dem Kaufzeit, ich kann es auch sagen, also das war dann bei $215, habe ich die Roundabout gekauft, konnte man also genau ein gutes Setup aufmachen, dass man also den Stop, ich habe es jetzt nicht ganz genau, um die $200 gesetzt, aber dann halt, dass die auch bis 260 wieder nach oben laufen kann. Also so simpel kann es manchmal sein, also auch mit der These natürlich unterlegt, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten doch in der Tendenz wieder höhere Goldkurse sehen und sich das im Chart der Eneco dann also auch widerspiegeln sollte. Ganz, ganz simples Ding. Also ich glaube, eure beiden Titel sind ein bisschen, sagen wir mal, exquisiter ausgewählt.
Aber man muss halt wissen, was man will.
Ich habe halt einfach den VW Golf genommen.
Genau.
Ja?
Und der kommt auch alles einfach. Wir fahren Golf, so hieß es früher.
Ja, wir fahren Golf. Aber jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt fahren wir gedanklich mal rüber zum Stocks 50. Denn, ja, Sebastian, auch da an dieser Stelle mal ein bisschen
Kontext.
Wie sind wir denn da drauf
gekommen? Ich freue mich jetzt schon drauf.
Du musst ja sagen, die beste Aktie bis zum Jahresende.
Ja, genau. Aber warum aus dem Stocks 50?
Das frage ich mich auch.
Wir
wollten was Europäisches mitbringen. Wir haben gesagt, wir machen mal nicht nur USA, wir machen mal nicht nur S&P, wir machen mal Europa.
Okay.
Und ich sage, die beste Aktie könnte werden Hermes.
Hermes?
Das sage ich aber nicht nur, weil ich...
Ups.
Wartet.
Ja, dann gibt's sofort Lack.
Ruhig, Brauner, ruhig. War ja nicht so gut in letzter Zeit, aber guckt euch mal, ich habe letzte Woche nachgekauft, so bei 1600. Wir hatten ja gestern noch einen schönen Sprung auf 1740. Aber die These ist natürlich, also wenn man so ein, das ist jetzt nicht eine Empfehlung, dass man die einfach reinlegt ins Depot. Das ist jetzt eine Art Börsenspiel. Ich persönlich habe sie, ich halte sie langfristig, ich bin davon überzeugt. Aber man muss auch sagen, warum wurde Hermès denn abgestraft? Natürlich, wir hatten Probleme im China-Geschäft, weniger Konsum. Und jetzt kam natürlich durch den Iran-Krieg noch als Zusatz mit rein, dass natürlich viel in Nahost nicht investiert wurde. Das heißt, die Leute haben ihr Geld zusammengehalten. Klar, da habe ich natürlich, wenn ich kriegerische Auseinandersetzungen habe, kaufe ich mir nicht unbedingt beim Hermès irgendwas für teuer Geld. Aber das ist in meinen Augen, und jetzt, das sind wir auch bei der Entspannung des Iran-Krieges, kann der Trigger werden, dass die Aktie aufholt. Ich sage euch noch was. Hermès hat immer ein KGV von 50 im Schnitt. Aktuell 35. Dividendenrendite für eine Hermès 1,5%. Total selten. Total selten. Deswegen, da ist...
Szenenapplaus hier.
Messt mich an meinen Worten.
Oh, Sebastian, das hätte ich aber nicht gedacht, dass du hier, wow, also Gegenwind.
Gerne, immer.
Nein,
wenn die Klappe aufreißt, ja also, der genau, muss es aufreißen.
Nee, ist ja auch gut, ist ja auch wirklich gut. Das Premium, was du gerade angesprochen hast mit dem KGV, also dass die immer im Schnitt so bei 50 sind und jetzt bei 35, weil normalerweise würde man ja jetzt sagen, also ein KGV von 35, das ist aber echt nicht so günstig. Aber du würdest sagen, im Schnitt bei der Hermès ist das günstig. Warum verdient die dieses Premium?
Du hast Aktien. Generell, die sind immer teuer. Es gibt immer Aktien, die einfach immer teuer sind. Und wenn man wartet, dass man sie billiger bekommt, werden sie nicht billiger. Und eine Hermès ist wirklich mit einem KGV von 35 gut bewertet, attraktiv bewertet, sage ich, weil sie haben dieses Premium einfach durch die Marke. Du kannst diese ikonische Marke einfach nicht so nachbilden. Mhm. Das ist auch eine andere Marke als eine LVMH. Das ist Top-Level und du hast da auch Konsumenten, sage ich mal in Anführungsstrichen, die auch dann Geld haben, wenn es schlechter läuft. Aber bei Hermès war viel Fantasie eingepreist, muss man auch sagen. Jetzt kamen natürlich die Probleme, gerade aus Nahost, wo viele kaufkräftige Leute sitzen. Ich bin überzeugt, die kommen wieder zurück und wir werden in den nächsten Quartalszahlen auch deutlich Besserung sehen. Also das ist so ein Rebound, dass der Iran-Krieg sich jetzt komplett in Wohlgefallen auflöst.
Also ich fände es cooler, wenn man dann schon sagt, weißt du was, so eine Lind-Aktie, wenn die mal von 120 auf 110.000 fällt, dann kaufe ich nach. Das ist ein Statement. Also
bringt er mit bald.
Das so. Lars halt mit Lind und Sprüngli, das sind so die Unterschiede zwischen uns und ich fahre gleich wieder mit dem Bus nach Hause. Also das, aber vielleicht hast du ja jetzt eine Aktie mit dabei aus dem Eurostock, sodass ich mir dann auch irgendwann mal den Koffer leisten kann.
Liebe Freunde von Beide der Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt. 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Ja. Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel du dann einsetzen willst. Also, jetzt kommt der sehr, sehr spekulative Teil. Denn ich habe mir natürlich die Top-Aktie und einfach, weil das jetzt besonders unsympathisch käme, würde ich jetzt darauf hinweisen, dass ich mit Siemens Energy in unserem DAX-Spiel gar nicht so schlecht liege. Das wäre aber jetzt too much. Oh. Das will ich jetzt nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, auf Platz 50 im Eurostoxx 50, Wolters Kluwer, haben wir Holländer unter uns, wissen, wie man es genau ausspricht, aber die meisten wissen, wovon ich rede. Die Aktie ist massiv unter Druck geraten aufgrund der KI-Disruptionssorgen rund um das Geschäftsmodell von Wolters Kluwer. Und selbst, man kann ja, an Shopic hat so eine schöne Seite, beziehungsweise sie hat jemand gebastelt, da gibt man den Wert ein und kann dann anschauen, was würde Anthropic bzw. Claude selber sagen, wie gefährdet ist dieses Geschäftsmodell denn, disruptiert zu werden. Und da muss man sagen, es gibt da einige, so wie zum Beispiel Atlassian oder sowas, macht hier keine großen Gedanken. In 2 Jahren hat sich das auf jeden Fall erledigt. Das haben wir dann durchprogrammiert. Aber bei Wolters Kluwer ist das eigentlich nicht so. Da sagt man, das ist letztlich ein Intermediär, der ein gewisses Vertrauen mitbringt, was KI heute noch nicht haben kann.
Was machen die denn eigentlich für all diejenigen, die das nicht wissen?
Ja, ich würde nicht zu tief ins Geschäftsmodell einsteigen wollen, weil es mir im Wesentlichen hier und das...
auch gar nicht bekannt ist.
Weil ich gar nicht weiß, was die machen. Die haben ja nicht mal einen Stand hier. Nein, tatsächlich ist der... Ich kann mir natürlich fundamental Gedanken machen, aber das ist alles dann nur vertrauensbildende Maßnahme. Und wir haben just in den letzten 2-3 Tagen hier einen charttechnischen Rebound gesehen. Und wenn Sie mich fragen, kann Software disruptiert werden von KI, dann würde ich sagen, ja. Aber der Abverkauf ist deutlich zu groß. Und das, was wir hier an zeitlicher Erwartung mitbringen, das ist auch viel zu groß. Ein Großteil all dieser Unternehmen, egal ob wir über Adobe reden oder einige andere oder Beratungsagenturen, die wird es meines Erachtens auch noch in 2 oder 3 Jahren geben. Ob es die in 12 oder 13 Jahren gibt, das weiß ich nicht. Das wird aber normalerweise an der Börse auch keine große Rolle spielen. Und deswegen, das ist ein Wert für mich, der ist mittlerweile so günstig, gemessen an seinen historischen Bewertungen. Und er hat jetzt auch noch ein klares Signal der Bodenbildung mitgebracht. Und das ist ja wie ein Börsenspiel. Wo habe ich die meiste Rendite bis Jahresende mit der Einschränkung, dass es ja totaler Quatsch wäre, dann zu sagen, naja, ich verkaufe dann, ich muss ja nicht bis zum 31.12. halten. Also wenn so eine Walterskläufer, und ich würde einen Stop ganz klar unter den Tief setzen, und ich würde vielleicht auch einen schwächeren Tag abwarten in der nächsten Woche, der wird schon kommen. Und ich würde sie auch nur dann kaufen, wenn Sie selber das glauben. Wir haben hier keinen Disclaimer eingeblendet. Machen Sie das nicht, weil hier irgendjemand auf der Bühne sagt, ich will ein Börsenspiel gewinnen. Aber wenn, dann ist das für mich so ein Rebound-Potenzial von 30-40%. Und deswegen schicke ich mal die Aktie ins Rennen.
Okay, sehr gut. Das ist ein wichtiger Disclaimer. Niemand trifft bitte auf Grundlage dieses Gesprächs hier eine Anlageentscheidung in seinem Portfolio.
Das wäre fahrlässig.
Also immer, absolut. Und also immer selber den Kopf anschmeißen, nochmal ein bisschen Recherche betreiben. Sebastian, ich frage dich mal zu der Wolterskläuber. Wäre das auch so ein Titel, der dich anspringt? Kannst du mit diesem KI-Software-Narrativ...
Na klar, kannst du was anfangen. Ich meine, Lars, weißt du, er nimmt Platz 50. Er nimmt die schlechteste Aktie aus dem Stocks. Mhm. Ich habe Platz 45. Also habe ich ja mehr Momentum im Wert drin. Muss man ja klar sagen. Also, ich kann mit der Idee schon was anfangen. Also,
aber deutlich mehr Momentum.
Ja, ja.
Wirklich,
ja.
Wahnsinn. Okay, also ich habe Platz... ich meine 2 oder 3 mitgebracht im Punkto Performance Year-to-Date, das ist die ASML. Ich weiß, ASML ist auf dem gegenwärtigen Niveau höchstwahrscheinlich ein Kandidat, den man nicht mehr unbedingt aufstocken muss. Definitiv. Ich würde es übrigens auch nicht machen. Ich glaube allerdings, dass das in the long run, ich rede jetzt wirklich vom langfristigen Investieren, derjenige Wert ist in Europa mit dem allerklarsten USP, mit dem allergrößten Burggraben, also dem sogenannten Moat, und aus meiner Sicht in puncto Investment wirklich ein ganz klarer Kauf, nicht unbedingt auf dem aktuellen Niveau. Und wenn ich jetzt nochmal, ihr habt ja eher so ein bisschen aus der kurzfristigeren oder mittelfristigen aktiven Position heraus argumentiert, wenn ich jetzt was handeln müsste im Stocks, ehrlicherweise würde ich dann auch LVMH nehmen. Also ich wäre nicht bei Hermes, da bist du viel tiefer drin, aber ich würde, weil LVMH aus meiner Sicht gerade das viel klarere Setup hat. Also auch Stop unter die 455 Euro, doch 455, genau, und Platz auf der Oberseite. Ich habe jetzt nicht den Freitagsschlusskurs, weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise aus dem Kopf. Ich habe es gestern nicht mehr beobachtet, aber man könnte die bis 560, 570, so in diesem Bereich, könnte man sie relativ klar handeln. Hat ehrlicherweise auch ein Kaufsignal geliefert nach den Zahlen.
Gestern ging alles hoch, klar.
Ja.
Also LVMH ist ja, Hermes hat ja noch mehr Burggraben, aber LVMH hat natürlich noch mehr Druck im China-Geschäft, in Nahost.
Aber jetzt wirklich nur, also überhaupt fundamental taktisch, alles weg.
Genau,
einfach nur taktisch könnte man da ein Setup aufmachen und ehrlicherweise aus meiner Sicht bei LVMH ginge. Oder?
Glaub, der Sieg für mich ist so einfach, den werde ich nicht mehr feiern. Nein, aber ich meine, was? LVMH und MS. Ernsthaft?
Ernsthaft?
Okay. Dann rechnen wir ab zum Jahresende, wie geplant.
Genau.
Du mit der Aktie, dessen Namen du noch nicht mal richtig aussprichst.
Nicht so richtig gut, das stimmt, ja.
Also, mein lieber Schalli, du. Dann gehen wir doch lieber schnell rüber zu den ETFs. Lars, ich übergebe an dich. Was hast du mitgebracht?
Eigentlich habe ich mir heute Morgen überlegt, bestimmt wird Timo die eine oder andere Spitze loslassen. Klau ihm einfach seinen ETF, den ich nämlich gerne gehabt hätte. Den würde ich gerne.
Ja, ich war halt schicken. Ein bisschen schneller in der Telco.
Also, ein Bereich, in dem ich zu früh drin war, dann auch mal wieder draußen war, der für mich der logische Komplementär, also der Bereich, wo ich sage, da wird KI, die KI-Fantasie voll zuschlagen und hat bisher nicht zugeschlagen in dem Umfang, wie ich es erwartet habe, war ja Biotech. Und jetzt haben wir mehrere Kooperationen gesehen und for what it's worth. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer kooperiert heute nicht mit OpenAI und sagt, wir machen auch was mit KI. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob da eine Kooperation... Ich gehe davon aus, dass sie es alle machen, weil einfach KI die Entwicklung von diesen Stoffen, von Medikamenten und so weiter beschleunigt. Deswegen werden sie das alle irgendwo nutzen. Und dann macht man natürlich schon, so wie Novo Nordisk in der letzten Woche, auch eine schöne Pressemeldung daraus. Aber insbesondere im Biotech-Bereich spielt es eine enorm große Rolle. Ob ich in Zukunft 2 oder 3 oder 4 Jahre brauche, bis ich einen Wirkstoff dann zur Zulassung bringe, einen potenziellen Wirkstoff, oder ob das Ganze in 18 Monaten geschehen kann. Und außerdem ist Biotech dann auch noch ein Spiegel des Zinsniveaus beziehungsweise der Zinserwartung, weil Biotech immer Geld verbrennt. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten eher eine Entspannung sehen, das heißt, der Markt eher ein lockereres Geldumfeld einpreisen wird. 50%, ich habe ja ganz konservativ bei uns in der Telco gesagt, wir könnten bei einem ETF vielleicht auch nur 30% auf Jahressicht annehmen. Habt ihr gesagt, nein, das hämmert nicht so richtig. Also, wir nehmen 50%. Ich bin, muss ich dazu sagen, auch in Biotech schon investiert. Ich finde, es sieht charttechnisch, es gibt den Nasdaq Biotech Index, ist ein eigener Index, sieht das sehr interessant aus. Deswegen ist das mein Kandidat für einen Kursanstieg in den nächsten Monaten.
Und ich gebe zu, ich habe dir deinen Wert geklaut. Ich war halt einfach schneller mit Blockchain. Aber dazu gleich, du kannst auch gerne meinen Wert dann irgendwie vorstellen.
Mein.
Also, und ich nehme deinen, genau. Also dann haben wir einmal reihum. Aber Sebastian, ich übergebe an dich. Welchen Wert hast du?
Ich habe den Clean Energy ETF mitgebracht, weil das Pendant von iShares. Hatten wir diese Woche nach langem mal einen schönen Ausbruch nach oben. War teilweise auch ein bisschen zurückzuführen auf Bloom Energy, die ja dann einen Deal hatten mit Oracle. Hat den ETF aber neu beflügelt. Aber ich habe letztes Jahr den Clean Energy schon immer mal wieder gehandelt. Das war ja so ein Corona-Hype-ETF. Und dann hat ihn jeder gehasst, weil er abgestürzt ist. Aber ich finde, jetzt kommt in dieses Clean Energy-Narrativ neben Klimawandel, Klimaschutz noch die Energieunabhängigkeit mit rein. Also das, was ich vorhin angedeutet hatte, auch Lars Klingbeil, der sagt, oh, uns könnte das Kerosin ausgehen und Benzin ausgehen und dies. Das ist natürlich ein Trend in Richtung mehr E-Autos. Und das ist natürlich noch eine Beschleunigung. Und ich spreche jetzt nicht nur von Deutschland, sondern Europa und auch weltweit, wo wir immer noch gesehen haben, wie stark wir von fossilen Energieträgern auch abhängig sind. Und wo definitiv noch mehr Geld reingehen wird, um die Infrastruktur und alles auszubauen. Und deswegen glaube ich, dass dieser ETF ein neues Narrativ bekommt der Energieunabhängigkeit. Und wenn wir mal so ein bisschen Kursziele dranhängen, also wenn wir nur in die Hochs oder Richtung der Hochs von 2022 gehen, haben wir schon 40% Aufwärtspotenzial und die Allzeithoch sogar über 70. Also von daher, ich sehe da jetzt vor allem nach dem Momentumausbruch wirklich Potenzial drin.
Der ist ja sehr, sehr breit. Ne? Der hat, glaube ich, um die 1000 Werte. Korrigiere mich gerne, wenn du es da ein bisschen besser weißt. Aber wie ist denn der eigentlich regional aufgestellt? Also Europa, Energieunabhängigkeit, das ist ja eher...
Naja, du hast auch in den USA. Ich bin auch sicher, ich meine, das sieht jetzt nicht aus in den USA, dass Donald Trump Richtung Energieunabhängigkeit oder grüne Energie geht. Aber man sieht auch schon, wie Gerichte das teilweise zurückgedreht haben und wie teilweise Windparks wieder gebaut werden. Also du hast USA drin, du hast Europa mit drin. Ich sehe das als weltweiten Trend. Also ich sehe das eine größere weltweite Bewegung neben Kernenergie in Richtung nachhaltiger grüner Energie zu gehen.
Ja, und man muss dazu sagen, das ist ein ETF, den ich ganz lange Zeit ganz kritisch gesehen habe. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, als diesen Hype haben wir ja schon vor ein paar Jahren mal gesehen, da hast du wirklich gesagt, okay, was macht das ETF-Management, kauft seine Smarties irgendwo am Frankfurter Bahnhof, ich weiß es nicht. Weil die hatten fast 20% waren da in Ballard Power und Plug Power und Fuel Cell. Nichts gegen diese Qualitätsunternehmen, aber das war letztlich überhaupt gar keine Gewichtung, mit der man was anfangen konnte. Die haben aber, und das haben sie immerhin geschafft, und ich glaube, da sind immer, weiß ich nicht, noch über 2 Milliarden drin in diesem ETF. Die haben sich komplett neu aufgestellt im Hintergrund. Ich bin nicht sicher, ob das jeder Anleger mitbekommen hat. Und mittlerweile ist das ein eindeutig ein besserer ETF, als es in der Vergangenheit war.
Dann mache ich noch meinen ETF. Das ist der Blockchain-ETF. Ich habe da denjenigen von WisdomTree tatsächlich mitgebracht. Und zwar sind so 44 Werte drin. Ja? Ist für mich in dem Sinne ganz interessant, weil der ist halt ein bisschen, also der geht auf diese ganz kleinen Unternehmen, die halt wirklich sehr stark mit dem Kryptobereich verknüpft sind, also eigentlich direkt so Riot und so weiter. Dann gibt es aber auch ein paar Unternehmen, also so wie Coinbase, Robin Hood und so weiter, die damit drin sind. Und dann aber auch große Player, wie zum Beispiel JP Morgan und auch Mastercard, Visa, also die ja auch an Blockchain-Lösungen arbeiten oder da also auch Partnerschaften und Projekte haben. Also mir gefällt diese Streuung da drin und die Investitionsthese ist ganz simpel. Wenn das stimmt, was Lars und Sebastian bei Thema Nummer 1 ausgeführt haben und die Geldmenge tatsächlich sehr stark ausgeweitet wird, dann ist das wieder der Bereich, der extrem profitieren wird. Und wenn man sich jetzt einfach mal Krypto anschaut, seit Ausbruch des Iran-Kriegs bis heute, dann muss man einfach für diese 6-7 Wochen muss man einfach konstatieren, legt doch mal über Solana oder auch meinetwegen über Bitcoin, ein bisschen eingeschränkt bei Bitcoin, einen Aktienindex rüber, den S&P 500, den Nasdaq 100, kannst jeden Aktienindex nehmen der Welt und dann also quasi nur diese 6 Wochen und dann Solana und den entsprechenden Aktienindex drüberlegen und dann siehst du da halt einfach, dass tatsächlich überraschenderweise der Kryptowert, also in dem Fall Solana, die relative Stärke hatte. Genau. Und wenn das dann quasi wieder anzieht und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob wir da nicht nochmal neue Tiefs sehen könnten, aber ich bin einigermaßen optimistisch, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, ich bin optimistisch, dass wir gegen Jahresende sowohl in den Kryptoprojekten als auch in den entsprechenden Aktienwerten höhere Kurse sehen und dass wir da also dann tatsächlich, wenn man einen ETF haben möchte, der das zumindest mal das Potenzial hat, 50% bis dahin zu machen, dann ist man, glaube ich, mit dem ganz gut unterwegs. Lars nickt.
Na, absolut. Das Motto einer langen Ehe. Ich bin einigermaßen optimistisch.
Verhalten optimistisch.
Verhalten optimistisch. Das habe ich nicht gesagt.
Das sagen Anwälte immer.
So, jetzt haben wir noch ein Thema auf der Uhr. Und jetzt seid ihr gefordert, liebe Leute hier im Publikum. Also wirklich extrem. Mein Gott, das sind ja noch mehr Leute. Also jetzt kann man wirklich da oben zu.
Warten auf die nächsten schon. Die neuen
kommen. Kommt hiernach noch irgendwas? Ehrlich? Okay, na gut. Wir möchten euch 3 Werte zur Verfügung stellen und ihr stimmt einfach drüber ab. Sebastian hat einen mitgebracht, Lars hat einen mitgebracht, ich habe einen mitgebracht. Und ihr könnt jetzt drüber abstimmen, über welchen Wert wir jetzt zum Ende diskutieren sollen. Und ich übergebe erstmal an dich, Lars. Welchen Wert möchtest du in die Waagschale werfen?
Ich mach's kurz. Lasst uns über Silber sprechen.
Applaus.
Okay, oh, das war, okay. Nee, das dann Verhalten. Auch nicht diese Mitleids, dann glauben lieber gar nicht.
Was hast du mitgebracht?
Ich werf Palantir in die Waagschale.
Bisschen stärker.
Warte mal, vielleicht hättest du alle 3 Werte zuerst nehmen
sollen. Nein. Und sollen wir vielleicht über Bitcoin reden?
Siehst du?
Oh. Das ist, Bitcoin. Also alle 3 gleich schwach. Also wir können auch Schluss machen einfach, wenn ihr möchtet. Okay, dann stimmen wir jetzt per Hand ab. Jeder hat nur eine Stimme. Wer ist für Silber? Okay. Wer ist Lärm für machen. Palantir? Ja, oh, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall mehr.
Und wer ist für Bitcoin?
Ja.
Okay, Bitcoin. Das machen wir nochmal. Palantir? Bitcoin?
Ja,
eigentlich ist es schon Bitcoin, oder?
Ja.
Okay.
Dann nehmen wir Palantir mit. Wir wissen, ihr Interesse ist da.
Ja, Mai. Also, wir beide reden über Bitcoin und du bringst dann irgendwas noch zu Palantir, okay? Also, Lars, ich übergebe an dich. Bitcoin, bist du investiert gerade in einer Position?
Das kann man wohl
kann
sagen.
Ich dir irgendwie... Okay. Load the boat.
Ja.
Mit beiden Händen, long and strong.
Nein. Ich habe meine langfristige Position, die läuft ja sowieso einfach weiter. Und meine... dritte Tranche konnte ich noch nicht kaufen. Ich habe es ja im Podcast mehrfach gesagt. Ich habe unter 75.000, unter 65.000, also knapp drunter jeweils gekauft. Ich hätte unter 55.000 noch eine dritte Tranche gekauft. Stand jetzt sieht es danach aus, als bekäme ich die dritte Tranche nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt gerade sind. Wir müssten
77.000 ungefähr.
Und das ist der entscheidende Widerstand. Da müssen wir dann noch rüber, um Potenzial frei zu machen in Richtung 96.000. Und das sage ich als Investierter. Erst dort wird sich dann entscheiden, ob wir dann einen prozyklischen Ausbruch auf neue Hochs sehen. Bis dahin, das wäre aber fairerweise natürlich für jemanden, der auf diesem Niveau kauft, dann schon mal ganz respektabel. Bis dahin ist es noch eine Zwischenerholung in diesem großen Trend. Es gab eine, du hast mich ja vorhin nach Indikatoren gefragt.
Die 20-Wochen-Linie, ich nehme sie dir ich 50. Sie weg.
50
Wochen. Die ist aber doch erst bei 96.
Genau. Und das ist der, da muss... Zumindest mal unter Betrachtung der Markttechnik, da muss Bitcoin wieder rüber. Mhm. Dann ist Entwarnung, das wären ja schon mal 20.000 mehr als jetzt.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Also da erst dort relativ weit oben würde halt dieses prozyklische Kaufsignal entstehen. Aber bei den 77.000 Dollar jetzt, also deswegen ist das wirklich ganz interessant, dass wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme da ungefähr rumnotieren, weil da ist ja die der Moving Average 20, also auf Wochenbasis. Und das könnte man ja in der Tendenz auch als ein Kaufsignal heranziehen, oder?
Ich will es nicht päpstlicher machen als der Papst, aber es wäre für mich das Signal der Bodenbildung, dass also die Wahrscheinlichkeit deutlich sinkt, dass wir die Tiefs nochmal anlaufen. Mhm. Wollte ich dann unbedingt noch mehr machen, dann müsste ich da dann die dritte Tranche kaufen. Und man kann sich dann überlegen, ob man, also wo man dann Gewinne mitnimmt, ist in der Regel ein Luxusproblem. Man beschäftigt sich ja erstmal damit, was passiert, wenn es gegen mich läuft. Und wenn wir insbesondere auf Wochenbasis über 77.000 anstiegen, das wissen wir dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann bin ich mir auch recht sicher, dass ziemlich viele Anschlusskäufe kommen werden, weil derart viele auf so eine Marke hingewiesen haben, dass ist dann fast wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Also dass zumindest mal, wenn der Wochenschlusskurs bei Bitcoin bei über 77.000 Dollar oder machen wir es anders, über dem Moving Average 20 gepreist wird auf Wochenbasis, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auch in Richtung 96 nochmal laufen kann. Und dann ist Entscheidungszeit.
Exakt. Und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sebastian unten wieder nicht genug gekauft hat.
Zwei Fliegen okay. Mit einer unten habe ich genug Gold gekauft. Aber Bitcoin, Boden ist drin, zieht durch. Ich mach's kurz.
Das war's?
Ja, das war's.
Bis auf neue Allzeithochs?
Irgendwann schon.
Ja. So innerhalb der nächsten 7 Jahre, nicht wahr?
Nein, aber ich sage, wenn ich mir den Bitcoin angucke, diese Bodenbildung, dieses Rounding Bottom, wie man es nennt. Also ich sage, da ist ein Boden drin und der zieht jetzt durch. Ob er in diesem Jahr auf neue Allzeithochs geht oder im nächsten, das werden wir sehen, aber ich bin positiv gestimmt. Also ich glaube nicht, dass wir neue Tiefs sehen.
Okay, und dann darfst du jetzt auch noch ein bisschen was zu Palantir sagen.
Palantir, muss ich sagen, ich dachte, wir diskutieren es noch, aber ist ja auch so eine Aktie, super hohes KGV, teilweise 380. Aber wenn man reinschaut, so das Wachstum der nächsten Jahre, also fällt das KGV jetzt dann auf 130, dann auf 80. Und wenn wir mal die Wachstumswerte anschauen, also im Umsatz, im Gewinn, es gibt ja bei Tech-Firmen so die beliebte Rule of 40. Das heißt, du guckst dir Umsatzwachstum an und Gewinnmarge, da kommst du ja bei Palantir fast auf einen Wert von 100. Also auf dem aktuellen Niveau finde ich Palantir so interessant, dass ich jetzt ins langfristige Depot beimischen werde, als Rüstungsergänzung zu meiner Lockheed. Weil ich Palantir mehr in Rüstung sehe. Ich meine, ich habe mal einen unkontroversen Wert genommen.
Extra. Bei Lars ändert sich jetzt gerade so ein bisschen die Gesichtsfarbe, oder?
Das ist genau das, was wir brauchen. Weißt du, Leute, die auf ihre Umfragewerte und auf Sympathie scheißen, weil sie sagen, ich nehme einfach mal so einen Wert mit solchen Drecksäcken an der Spitze. Ist mir aber egal. Komm, die Leute wollen Rendite. Und das braucht's. Das ist ja die Wahrheit. Am Ende werden wir wahrscheinlich, obwohl ja Alex Karp, glaube ich, gesagt hat, nee, an Deutschland liefern wir nicht mehr. Die haben nicht verstanden, was wir machen. Exakt sowas werden wir sehen. Und ich kann die Debatte sogar verstehen. Denn die allermeisten sagen ja, ich will nicht überwacht werden. Die allermeisten sagen aber auch, ich möchte sicher sein. Richtig. Und das sind nun mal zwei Dinge, die in einer gewissen Beziehung zueinander stehen. Deswegen kann ich kritisieren, was da an öffentlichen Aussagen kommt. Dass aber vermutlich mehr und mehr das Gefühl entsteht, Sicherheit bedeutet auch Überwachung. An welcher Stelle man das Gleichheitszeichen setzt, kann man sich dann überlegen. Da gehe ich schon mit. Also, dass die Produkte von Palantir zeitgemäß sind, das absolut. Muss man sagen.
Du wirst es nicht aufhalten. Und es ist immer mehr in Rüstung. Es war ja mal Big Data, Auswertung, Daten aggregieren und es ist ein riesen Rüstungswert.
Ich habe da jetzt sowieso rausgehört, dass Lars dir eigentlich beipflichten wollte.
Ja, mit seiner
Verklausuliert. Ja, genau, also verklausuliert hat er gesagt, ja, den bullischen Case, den kann ich nachvollziehen.
Ich bin Sebastian wohlgesonnen und wenn ich vorhin sage, dass die Börse nun mal kein Platz ist für Moral und Ethik, auf der anderen Seite des Monitors entsteht die. Also ob ich irgendwo investiere oder nicht, das ist ja dann nochmal eine ganz private Entscheidung. Und das wollen wir auch niemandem empfehlen oder nicht empfehlen, das soll ja jeder gerne selbst entscheiden.
Und das nehmen wir jetzt als Schlusswort, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hoffen, euch hat's gefallen.